Unser großer Herr, unser Gott, Jesus Christus, du lebendiger Eckstein, Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns an dich klammern dürfen, an dir ausrichten dürfen, Herr, dass du das Haupt der Gemeinde bist, dass du derjenige bist, Herr, der uns teuer erkauft hat, Herr, dass wir nun alle heute hier sein dürfen, Herr, darauf hören dürfen, was du uns zu sagen hast aus der Schrift, Herr, und dass wir verändert werden, ein Stück weit mehr in dein Bild, dass wir Freude mehr und mehr haben dürfen in unserem Leben mit dir, Herr, weil wir sehen, Herr, was für große Vorrechte du uns gegeben hast. Amen. Oft ist es in Firmen ja so, dass es dort langjährige, sehr treue Mitarbeiter gibt, die dann einen sehr direkten Draht zu ihrem Chef haben. Sie kennen sich schon sehr lange, sie verstehen einander sehr gut und es gibt dann auch viele Mitarbeiter, die verstehen das gar nicht so. Die sehen das eher als eine Last an, ja? Weil der Chef ja immer Aufgaben verteilt und dann auch Aufgaben an den treuen Mitarbeiter verteilt, den er besser kennt, und sie sehen da mehr eine Pflicht als die Vorrechte. Nun, unser Mitarbeiter, der kennt halt viele seiner Kollegen durch diese lange Zeit. Er weiß auch über seinen Platz Bescheid, er kennt seine Aufgaben sehr gut. Er weiß, dass sein Chef alles dafür tut, damit er seinen Arbeitsplatz behalten kann und dass er seine Aufgaben gut erledigen kann. Dafür hilft auch dieser gute Draht zum Chef sehr, die dann im Austausch sind, und so wächst und gedeiht letztlich auch die ganze Firma. Manche Kollegen sehen das etwas anders. Sie strampeln sich bei der Arbeit ab, denken, das bringt die Firma ja gar nicht weiter, das, was ich hier tue. Aber der Chef, der hat das große Ganze im Blick. Der ermutigt seine Mitarbeiter, der formt sie zu einem Team. Und auch unser langjähriger Freund, der kennt den Wert seiner Arbeit und er tut sie mit Freude. Viele andere Kollegen leider nur so mit Zähneknirschen. Unser Mitarbeiter, der schon sehr lange dabei ist, er investiert sich sehr viel in die Firma. Er bringt auch Opfer dafür, denn er weiß um seine Vorrechte, die er genießt, und er freut sich auf die große Firmenrente. Seine Kollegen hingegen sehen kein Vorrecht darin, sondern sie erledigen ihre Arbeit lediglich aus Pflichtgefühl. Und wenn wir uns unseren heutigen Bibeltext anschauen, dann finden wir dort ebenfalls viele Vorrechte. Vorrechte nicht eines Mitarbeiters, sondern der Gläubigen. Und so tauchen wir ein mit Petrus in diese reichhaltige Übersicht an Vorrechten der Erretteten. Das heißt, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, dann gilt das auch für dich. Lass uns die Bibeln aufschlagen und gemeinsam Gottes Wort lesen. 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, und diesen Bibelabschnitt habe ich eben unter dieses Thema gestellt, die reichhaltigen Vorrechte der Erretteten. Und heute werden wir uns nur mit den ersten beiden Versen beschäftigen. Und so Gott will, dann in der kommenden Woche die Verse 6 bis 10 anschauen, auch unter diesem Thema, die reichhaltigen Vorrechte der Erretteten. Und das Erste, was wir finden in Vers 4, ist der direkte Draht zu Christus. So habe ich es mal hier genannt, dass wir zu ihm kommen als dem lebendigen Stein, der direkte Draht zu Christus. Das Zweite, Anfang von Vers 5, das Vorrecht, den Dienst in seinem Reich mit ihm selbst, mit Christus selbst auszuführen. Dass wir zusammengebaut werden, jeder Einzelne zu einem großen Haus, zu einem heiligen Priestertum. Und den letzten Teil von Vers 5 dann, das Vorrecht, dass du ausersehen bist zu wohlgefälligen Opfern durch Christus. Die Absicht, die wir hier sehen, ist eben, Opfer zu bringen. Und ich denke, oft ist das ja so, dass wir so ein Leben als Christ ähnlich wie dieser Mitarbeiter als Pflichten sehen und oft diese Vorrechte vergessen. Dass wir den Fokus darauf haben, die Arbeit zu tun und wie Martha zu dienen und gar nicht so diese Beziehung zu Jesus zu pflegen und zu wissen, ich habe direkten Zugang zu ihm. Er baut auf. Ihm darf ich mich hingeben. Und dieses Denken, und das ist das Ziel, Leute, möchte ich mit Petrus ein Stück weit neu anstoßen. Dass wir den Fokus auf die reichhaltigen Vorrechte legen und dass wir da ermutigt zur Freude gelangen. Und diese drei Vorrechte, die wir uns heute anschauen, die sind nicht alle einzeln zu betrachten, die sind sehr miteinander verknüpft. Ja, es ist ja hier quasi ein Satz, den Petrus uns hier schreibt in Versen 4 und 5. Und sie hängen alle miteinander. Und dennoch schauen wir sie uns einzeln an. Und das Erste ist eben dieser direkte Draht zu Christus. Zu ihm kommend als einen lebendigen Stein. Direkt die ersten beiden Worte sagen uns schon, um wen es hier geht. Es geht um Jesus Christus, zu ihm. Vers 3, der Herr. Aber auch in dem ganzen Abschnitt, deswegen haben wir ihn heute auch komplett gelesen, wir haben gerade davon gesungen, dem Eckstein, dem Stein, den Gott auserwählt hat, der lebendige Stein, es ist Jesus Christus. Und zu ihm kommend, so heißt es hier bei mir in der Bibel, und wenn man so ein bisschen sich in Grammatik auskennt, dann weiß man, das ist ein sogenanntes Partizip und das beschreibt die Art und Weise von etwas. Und zwar von was? Was eben in Vers 4 steht, dann in Vers 5 steht, lasst euch auferbauen. Wie geschieht dieses Auferbauen? In der Art und Weise, in dem wir zu Christus hinkommen. Das sagt Petrus hier aus. Das ist relativ einfach. Indem du und ich die Gemeinschaft zu Jesus Christus pflegen. Und dafür ist erstmal grundlegend wichtig, und so übersetzt die Schlachterübersetzung dann auch, erst einmal gekommen zu sein, dass ihr gekommen seid zu ihm, dass wir Christus kennengelernt haben, dass wir uns bekehren durften, dass wir ihm unser Leben anvertrauen durften. Aber dieses Kommen ist eben nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder. Diese Gemeinschaft, diese innige, persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Du, als Gläubiger, immer wieder die Nähe zu Christus zu suchen, zu ihm zu kommen. Und ich frage dich, ob du in deinem Leben so diese Gewohnheit hast, diese gesunde Gewohnheit, diese innige und persönliche Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Durch Bibellesen, durch Gebet, im Bekennen der Sünde, also dass ausgeräumt wird, was die Gemeinschaft stört. Kommst du vor ihn und trittst vor den Thron seiner Gnade? Trittst du immer und immer wieder im Gebet vor Christus? Bist du, wie letzte Woche über die Verse davor gepredigt wurde, bist du begierig nach der vernünftigen, nach der unverfälschten Milch? Nach Gottes Wort. Bist du bestrebt, all diese Bosheit, den Trug, die Heuchelei, den Neid abzulegen, das vor Christus zu bringen, zu bekennen, wo die Gemeinschaft betrübt ist? Du hast den direkten Draht zu Christus. Du hast das Privileg, das Vorrecht. das mit ihm zu besprechen, diese Gemeinschaft zu leben und daraus Kraft zu schöpfen. Und Christus wird ja hier beschrieben als lebendiger Stein. Vor dessen Grab ein Stein war, den man nicht mal ebenso wegschieben konnte. Und doch war er dann weg. Der Stein am dritten Tage. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, Christus ist auferstanden, er lebt. Und darum kannst du überhaupt erst einmal einen direkten Draht zu ihm haben. Aber da steckt noch mehr hinter, hinter dem Lebendigen. Ja, er hat Leben in sich, er spendet Leben, das zeigt uns die Schrift immer wieder. Jesus bringt das Leben im Überfluss, sagt er in Johannes 10. Er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Das ist so etwas Großartiges, dass du durch diese Gemeinschaft mit ihm auch von diesem leeren Leben und Lebendigkeit, dass du davon zehren kannst. Dass du mit Freude ihm nachfolgen kannst und nicht aus Pflichtgefühl. Christus hat Leben in sich und er spendet Leben, Lebendigkeit, Leben voller Qualität. Und hierbei gibt es dann aber auch einige Menschen, das sehen wir ja auch am Ende von Vers 4, die ihn verwerfen. Christus, der lebendige Stein, von den Menschen verworfen. Er wurde zum Zerwürfnis, zum Stolperstein, zum Stein des Anstoßes, schreibt Petrus dann später in den Versen 7 und 8. Und wenn es hier um dieses Weg oder um dieses Verwerfen geht, dann geht es um ein Ableben nach vorausgegangener Prüfung. Ja? Im Griechischen ist das ein Stück weit auf das Beamtentum auch gemünzt. Ein Beamter, der auf seine Eignung hin geprüft wurde, aber dann abgelehnt wurde, verworfen wurde, als untauglich befunden wurde. Und so haben in erster Linie natürlich die geistlichen Führer Israels Jesus angeschaut und geprüft, ob er der Messias, der Christus ist. Und ich zitiere hier von John MacArthur, der das sehr schön zusammengefasst hat, was eigentlich in dieser Zeit von Jesus Christus geschehen ist. Er sagt, die jüdischen Führer nach dem Messias Ausschau hielten, überprüften sie Jesu Anspruch, auch der Christus zu sein. Aufgrund ihrer blinden Herzen und falschen Maßstäbe kamen sie allerdings zu dem Schluss, dass er nicht ihren Vorstellungen entsprach und sie lehnten ihn ab. Verachtung und Hass kennzeichneten ihre Ablehnung. Für sie war es undenkbar, dass Jesus der Eckstein des Reiches Gottes werden könnte. Sie sahen in ihm jemanden, der törichterweise ihr religiöses System verurteilte. Er war zu schwach und zu demütig, um die römische Besatzungsmacht zu stürzen und den Juden nationale Freiheit zu bringen. Er war bereit, schmachvoll am Kreuz zu sterben. Er entsprach einfach nicht den Erwartungen des jüdischen Etablissements. Und bei einigen dieser Begriffe hier, die für die jüdischen Führer damals angewendet wurde, wissen wir, dass das auch heute noch gilt. Dass Christus nicht akzeptiert wird. Dass ihm nicht vertraut wird. Dass er ein vielleicht bereits aufgebautes religiöses System, was man hat, dass er es nicht zerstören darf. Dass er nicht den Erwartungen entspricht. Diese Verwerfung von Christus gilt auch noch heute. Jeder, der im Unglauben oder im Ungehorsam, so schreibt Petrus es dann ja auch später, bleibt und ihn nicht im Glauben annimmt. Aber, und das ist das Gute, und das schreibt er hier am Ende von Vers 4, das ist schon weit vorher geschehen. Bei Gott ist Christus auserwählt und er ist kostbar. Schon im Alten Testament finden wir diese Aussage, die Petrus dann in Vers 6 auch zitiert eben, dass er einen auserwählten, kostbaren Eckstein legen wird. Gott, der Vater, hat Christus erwählt, für seine Rettungsaufgabe auserwählt. Und er ist sehr kostbar, er ist sehr wertvoll. Ist das Christus in deinen Augen? Ist er dir wertvoll? Ist er dir kostbar? Dein Herr? Dieser kostbare Jesus Christus, der für dich diesen langen Weg ans Kreuz gegangen ist, der ist auferweckt worden. Er ist der lebendige Stein. Er lebt und er gibt Leben und du als Kind Gottes hast einen direkten Draht zu ihm. Vergiss das nicht. Genieße dieses Vorrecht. Sieh es nicht als lästige Pflichterfüllung an, mal ein Kapitel in der Bibel zu lesen, sondern lass deine Seele sich voller Freude nach Gottes Wort verzehren, wie der Psalmschreiber aus Psalm 119 schreibt. Mein Wort, meine Seele verzehrt sich nach deinem Wort, sagt er. Sei dankbar für diesen freien Zutritt vor den Thron der Gnade, den du haben darfst. Dass du direkten Zugang hast zu Gott. Nicht über einen Priester, einen hohen Priester. Direkt, unmittelbar zu Gott. Du darfst Gemeinschaft mit ihm haben und sie durch Gebet und Bibellesen pflegen. Und ich denke, die Christen, die das hier bekommen haben von Petrus, die waren verfolgt, die waren zerstreut. Was das für ermutigende Worte hier sind, Christus ist alles. Christus ist einfach alles. Die sind zerstreut in alle Himmelsrichtungen und wussten vielleicht gar nicht, wie es weitergehen sollte, aber sie haben einen festen Halt. Sie haben einen Eckstein, an dem sie sich ausrichten können. Sie werden auferbaut als lebendige Steine. Ich denke, sie haben sich sehr darüber gefreut, das zu lesen, zu wissen, Christus ist alles. Zu ihm dürfen wir diesen direkten Draht haben. Zu ihm dürfen wir kommen. Freust du dich auch darüber? Das ist die Frage. Freust du dich auch darüber? Lass uns zum zweiten Vorrecht kommen und ich lese noch einmal Vers 5a. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Dabei geht es letztlich um sein Reich und deswegen habe ich den Punkt so genannt, dieses Vorrecht Dienst in Gottes Reich mit Christus. Der selber als lebendiger Stein und als Haupt der Gemeinde dabei ist. Und lasst euch als lebendige Steine auferbauen, ist ein Befehl. Ja? Das wird uns aufgetragen und dennoch können wir das nicht selber tun, sondern es geschieht an uns gewissermaßen. Und wie geschieht das? Wir haben ja in Vers 4 die Art und Weise kennengelernt. Indem du zu Christus hinkommst, indem du die Gemeinschaft mit ihm pflegst, bist du selbst als lebendiger Stein immer weiter aufgebaut oder wächst dieses Haus. Es wird ein Haus, was Lebendigkeit ausstrahlt. Ich erkläre das gleich noch weiter. Also wie Christus selbst, der lebendige Stein, sollst auch du und ich auferbaut werden wie lebendige Steine. Petrus bleibt bei diesem Bild, in diesen ganzen Versen. Immer wieder Stein, Eckstein, ein Stein, der verworfen wurde. Wir können uns das vorstellen. Ein Stolperstein kann man sich auch vorstellen, kennen wir alle. Schön, wie er das uns vor Augen malt und dann auch den Hausbau durch diese Steine einfach versinnbildlicht. Das verstehen wir. Indem du zum Herrn kommst und die Gemeinschaft suchst, wirst du immer mehr als lebendiger Stein aufgebaut werden. Ich möchte es mal so ausdrücken, je enger du mit Christus in Gemeinschaft lebst, umso mehr wird sich sein Leben in deinem Leben widerspiegeln. Nochmal, je enger du mit Christus in Gemeinschaft lebst, umso mehr wird sich sein Leben in deinem Leben widerspiegeln. Je ähnlicher du Jesus bist, desto stärker wird letztlich der Bau. Und bei einem Bau werden ja viele Steine benötigt. Ja, wo es hier um die Gemeinde geht, es geht um Gottes Reich. Jeder Gläubige hat letztlich die Verantwortung, sich so aufbauen zu lassen, hinzufügen zu lassen in diesen großen Bau. Gott baut. Und je mehr der lebendige Christus in unser aller Leben sichtbar wird, desto krasser wird der Bau. So habe ich es einfach mal formuliert. Gott baut und je mehr der lebendige Christus in unser aller Leben sichtbar wird, desto krasser wird dieser Bau, desto kostbarer, größer, lebendiger wird dieser Bau. Das bedeutet, dass Christen leben nicht mehr sich selbst, sondern Christus lebt in dir. Und wenn du in deinem Leben immer mehr abnimmst und Christus zunimmst und mehr Gestalt gewinnt durch seinen Charakter in deinem Leben, dann kommt seine Gnade in Schwachheit umso mehr zur Geltung. Sein Wirken wird in deinem Leben erkennbar. Es wird ein lebendiges Christus. Und all diese einzelnen lebendigen Christensteine zusammengebaut in seinem Reich, sie wirken, sie arbeiten, sie dienen. In einzelnen Ortsgemeinden ausgedrückt. Zu einem geistlichen Haus und zu einer heiligen Priesterschaft. Das sind die beiden Sachen, die er hier noch beschreibt. Ja, wir werden aufgebaut als lebendige Steine, als erstes zu einem geistlichen Haus und damit verknüpft zu einem heiligen Priestertum. Also was bedeutet das, zu einem geistlichen Haus? Petrus baut also dieses Bild weiter in unserem Kopf. Die einzelnen Steine werden zusammengefügt zu einem geistlichen Haus. Nun, das ist nichts anderes als das Reich Gottes, was gebaut wird. Jeder Gläubige wird an den Platz berufen. Du wirst an deinen Platz berufen, wo du sein sollst. Und so verbindet Gott die Gläubigen in den Ortsgemeinden und mit Christus selbst. Und ihr könnt mal Epheser 2 aufschlagen. Da formuliert Paulus das in ähnlicher Art und Weise. Epheser 2 ab Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also ganz ähnliche Worte, die hier gebraucht werden. Ja, es ist kein echter Bau wie der Tempel im Alten Testament, sondern ein geistliches Haus. Eine geistliche Gemeinschaft von Gläubigen, weltweit ausgedrückt oder zusammengefügt, wirklich dann auch in den Ortsgemeinden. Vorher im Alten Testament war es eben ein Tempel, aber dann, so finden wir das auch immer wieder im Neuen Testament, ein geistliches Haus. Mit dem Zeitalter von Christus bildet die Gemeinde den geistlichen Tempel. Und das ist ein Vorrecht, dass du Teil dieses Baus bist. Dass du mit deinem Dienst, wozu du berufen bist, Teil dessen bist, damit Gottes Reich wächst. Ja, jetzt kann man das wieder von der anderen Seite sehen. Ja, ist doch meine Pflicht, ich habe doch meinen Dienst und das muss ich noch einen Haken dran. Und sieh es doch als Vorrecht, daran teilzuhaben, dass Gottes Reich wächst. Dass Menschen davon hören, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der ihnen ihre Schuld vergibt. Auferbaut zu einem geistlichen Haus. Und darin befindet sich gewissermaßen ein heiliges, ein abgesondertes Priestertum. Das hat nichts mit den Priestern der römisch-katholischen Kirche zu tun, auch nichts mit einem einzelnen Priesterstamm, den Leviten, mit dem hohen Priester, nein. Es hat was mit jedem einzelnen Gläubigen zu tun. Die Prinzipien, die wir von den Priestern erkennen, und wir werden sie uns gleich so ein bisschen anschauen, die Merkmale von Priestern im Alten Testament, die gelten auch für uns als Prinzip. Ja, nicht, dass wir irgendwelche Tiere opfern müssten, aber auch du und ich sind Priester des lebendigen Gottes. Wir führen ein heiliges Priestertum. Dazu werden wir aufgebaut. Und ich möchte diesen zweiten Punkt eben mit 10 Merkmalen eines Priesters noch anschauen und sehen, was das für dich und für mich bedeutet. John MacArthur hat diese 10 Punkte sehr schön ausgearbeitet in einem längeren Artikel. Und deswegen habe ich sie hier genannt und aufgeschrieben und dann auch für uns ein Stück weit zur Anwendung gebracht. Was bedeutet das für dich? Das Erste, was er sagt, ist: Priesterschaft ist ein Privileg der Erwählung, der souveränen Erwählung aus Gnade. Wenn du bedenkst, welcher Stamm wurde der Priesterstamm? Der Stamm Levis. Und vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern an Kapitel 49 aus 1. Mose, wo Jakob den Segen über seine Söhne gibt und für Levi war da nicht so viel an Segen. Da wurde er Fluch gesprochen, weil er so hart war, weil er so zornig agiert hatte. Und doch hat Gott ihn in seiner Gnade auserwählt, der Stamm zu sein, der mit ihm, der ihm dient, stellvertretend für das ganze Volk. Gottes Erwählung in Gnade. Und im Neuen Testament, du, die Erwählung? Was hat Gott denn auserwählt, der das Törichte dieser Welt? Keiner von uns kann sich irgendwo auf die Fahne schreiben, ich kann gut vor Gott dastehen. Deswegen muss er mich retten. Deswegen kann er mich zu einem Priester berufen. Keiner. Gott hat das Törichte dieser Welt auserwählt. Und deswegen, du gehörst zu einem heiligen Priestertum aufgrund seiner souveränen Erwählung aus Gnade. Das ist das Erste. Ganz genau wie die Priester im Alten Testament. Priester sind von Sünde gereinigt. In 3. Mose 8 finden wir sehr viel, was diese Waschung, Sündopfer, Brandopfer, Weih- und Webopfer, das ist ein immenser Aufwand der Reinigung. Aber Gott hat es vorgeschrieben. Ein heiliges, ein abgesondertes, ein gereinigtes Priestertum. Und deswegen hat er auch sämtlichen Missbrauch bestraft. Ja? Denk zum Beispiel an die Rotte Korahs. Die wurde getötet. Was passierte mit Saul, als er die Aufgaben von Samuel getan hat? Nun, ihm wurde das Königtum entzogen. 1. Samuel 13. Usia zog sich Gottes tödliche Bestrafung zu. 2. Chronik 26. Maleachi, faule und falsche Propheten wurden von Gott bestraft. Wir sehen, ihm ist das ernst, dass sie gereinigt sind, dass sie rein vor ihm treten und mit richtiger Motivation ihren Dienst ausführen. Und diese Reinigung, die hast auch du erlebt. Du hast in Kapitel 1, Vers 23 und schon Vers 19 schon angeschaut, dass wir reingewaschen sind durch das Blut, durch das kostbare Blut Christi. Das ist ein noch größerer Akt der Reinwaschung als sämtliche Reinigungen der Priester. Diese Reinwaschung gilt allen Menschen. Sie ist möglich für alle Menschen, dass sie zu Priestern werden. Reinwaschung von der Schuld. Priester sind zum Dienst gekleidet. Gott wollte diese äußerliche Unterscheidung dieses speziellen Stammes, aber sie drücken eben auch einzigartige Berufung aus. Sexuelle Reinheit, sie drücken Gerechtigkeit und Gottesfurcht aus. Wenn man so ein bisschen nachliest, diese Kleidungsstücke sind nicht umsonst, was sie da alles tragen müssen. Womit bist du eingekleidet worden als Priester des Neuen Testaments? Mit dem Kleid von Christi Gerechtigkeit. Mit der weißen Weste, die wurde dir angezogen, dass du vor Gott dastehst als heilig und rein. Und dennoch sind wir auch aufgerufen, uns immer wieder neu zu umkleiden. Petrus sagt das. Umkleidet euch mit was? Mit Demut. Umkleidet euch mit Demut. Das soll unser Kleid sein, sagt Petrus in Kapitel 5, Vers 5. Also du bist als Priester zum Dienst gekleidet worden und achte darauf, was du für Kleider trägst. Wir sind immer noch bei dem Priestertum, ein heiliges Priestertum. Dazu werden wir auferbaut und Priester sind zum Dienst gesalbt worden. Ja, sie wurden mit Öl gesalbt. Das ist Ausdruck eben ihres Amtes, der Vollmacht und der Kraft für dieses Amt. Und im Neuen Testament lesen wir davon, dass auch die Gläubigen gesalbt worden sind. Der Salbung, dem Heiligen Geist. Im 2. Johannesbrief haben wir das vor gut 8, 9 Jahren ausgelegt. Ein Geist der Kraft. Du bist als Priester zum Dienst gesalbt worden, du hast den Heiligen Geist in dir wohnen, ein Geist der Kraft. Priester sind zum Dienst zugerüstet. In 3. Mose finden wir das, sie mussten 7 Tage dort ausharren, Einsetzungsopfer, es musste erfüllt werden. Gott musste ihr Herz vorbereiten und so ist es auch manchmal, dass wir seit unserer Bekehrung dann gewissermaßen zugerüstet werden für dieses Priestertum. Gott kennt deinen perfekten Dienstplan schon. Das ist keine Frage. Manchmal muss er aber noch an dir und mir arbeiten. Manchmal braucht es noch etwas Zeit. Ja, damit wir nicht naiv an irgendwelche Stellen gehen und in den Dienst Gottes hindern. Zum Dienst zugerüstet. Priester sind zum Gehorsam bestimmt. Ein gutes Beispiel dafür sind die Söhne Aarons. Die waren nicht gehorsam, sondern sie haben fremdes Feuer genommen. Und das durften sie nicht. 3. Mose 10. Gott zeigt, wie ernst es war. Er tötete sie und hinterließ den folgenden Priestern ein Beispiel, wie wichtig ihm Gehorsam ist. Ist für uns auch Gehorsam wichtig? Die Bibel schreibt an einigen Stellen davon, dass du und ich, dass wir ihm gehorsam sein sollen. Der Römerbrief zum Glaubensgehorsam befreit, startet damit und endet damit. Im ersten und letzten Kapitel. Wir haben gesehen, dass Gottes Maßstab unseres heiligen Wandels angelegt wird, dass wir auch so wandeln sollen, dass wir ihm gehorsam sind. Priester sind zum Gehorsam bestimmt. Und nun dürft ihr einmal Maleachi aufschlagen, denn da kommen die letzten 4 Aspekte her, die wir mit einem heiligen Priestertum verbinden. Maleachi 2. Vier Merkmale noch eines Priesters. Maleachi 2, die Verse 5 bis 7. Da wird dieser Bund, den Gott mit den Priestern hatte, beschrieben und wie schön es eigentlich sein sollte. Und in Maleachi werden aber die falschen Priester angeklagt. Mittendrin dann diese schönen Verse. Mein Bund mit ihm, also mit Levi, mit dem Stamm, war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich, und von meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Gradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung oder Rat sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Das sind die Merkmale der Priester eigentlich des Alten Testaments, des Priestertums, wie Gott es sich gedacht hat. Und was wir hier finden ist, Priester sollen Gottes Wort ehren, ja, was wir in Vers 7 sehen. Die Weisung Gottes, die Erkenntnis soll er bewahren. Rat soll er geben können, basierend eben auf Gottes Wort, denn er ist ein Bote des Herrn. Er sagt das, was Gott sagt. Und auch du und ich sollen eine hohe Sicht auf Gottes Wort haben, dass wir es für unser Leben anwenden und wirken lassen. Und so Gott und sein Wort Ehre geben. Darum nimm Gottes Wort ernst und mach Gebrauch davon. Das nächste, was wir finden, Priester sollen mit Gott wandeln. Ja, Vers 6. Also in Maleachi 2. In Frieden und Grabtheit lebte er mit mir. Und im Neuen Testament kennst du das auch, oder? Den Aufruf, wandelt im Geist. Geht mit ihm. Dein Leben als Priester soll von dieser lebendigen Beziehung zu Christus gekennzeichnet sein. Mit Gott wandeln. Ein heiliges Priestertum. Was bedeutet es noch? Priester sollen einen geistlichen Einfluss auf Sünder ausüben. Am Ende von Vers 6, er brachte zur Umkehr von Schuld. Wir kennen manche Stellen im Neuen Testament, wenn es um dieses Thema Gemeindezucht geht, aber in Galater 6, Vers 1 zum Beispiel steht, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, so weist ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist ein Teil dessen, dass wir uns gegenseitig ermahnen und anspornen, den Weg mit Jesus zu gehen und Sünde aus dem Leben rauszubringen, sie zu bekennen. Dein Leben als Priester soll an einem starken geistlichen Leben zeugen. Und soll auch so eine Sicht haben, wie die Priester des Alten Testaments, zu ermuntern, zu ermahnen, auf dem Weg mit Jesus zu gehen. Ja, nicht, dass wir jetzt hinter jedem herlaufen und sagen, du, nein. Aber dass wir als lebendige Steine uns anspornen, den Weg mit Jesus zu gehen. Und das Letzte, was wir sehen, am Ende von Vers 7 in Maleachi 2, Priester sind Botschafter Gottes. Bist du Botschafter an Christi Stadt? Der ruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Gehst du hin? ist die Frage. Dein Leben als Priester soll von dieser Botschaft geprägt sein, das Evangelium, dass du es weitergibst, in welcher Form auch immer. Marc grinst auch gerade, warum auch immer, aber ich kann mich daran erinnern. Er sagt ja, ich gebe dann einfach etwas weiter, wenn ich bei Aldi in der Kasse stehe, an der Schlange stehe. Priester sind Botschafter Gottes. Wo auch immer die offenen Türen sind, die Möglichkeiten sind. Priester sind Botschafter Gottes. Und ein sehr wichtiges Merkmal eines Priesters, das habe ich hier nicht extra erwähnt, weil wir es uns gerade schon angeschaut haben, ist, ein Priester hatte direkten Zugang zu Gott. Jeder Gläubige heute hat direkten Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Durch ihn ist der Tempelvorhang in zwei Stücke zerrissen. Wir dürfen eintreten in das Heiligtum. Was für ein Vorrecht, oder? Priester zu sein, als lebendige Steine auferbaut zu werden. Nun, wir sehen vielleicht immer wieder auch hier die Pflichten, diesen Dienst. Schau auf diese Vorrechte, die Petrus uns hier darlegt. Was es bedeutet, ein Priester zu sein. Dass Gott dich damit einbezieht. Gott möchte dich und mich dazu aufbauen. Zu einer großartig agierenden Gemeinde, zu einem heiligen Priestertum. Und das sind diese Merkmale dazu. Und wie treten diese Merkmale in deinem Leben immer stärker hervor? Indem Christus dein Leben mehr bestimmt. Was ist dafür wichtig? Die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Vers 4. Es hängt alles zusammen, wir sehen das hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir ein Stück weit ermuntert werden zu sehen, ja, das ist kein Krampf. Christsein ist kein Krampf. Auch wenn es oftmals durch Täler geht, ja. Aber er ruft zur Freude auf, zur Freude in ihm, zu einem Leben mit ihm, mit Christus. Wir brauchen dann nicht alleine uns durchstrudeln. Der Dienst ist mit Christus und das ist ein Vorrecht, mit ihm zu gehen, auferbaut zu einem wunderbaren Haus, zu einem Priestertum. Und dann, und damit kommen wir zum dritten und letzten Vorrecht für heute, sehen wir dann die Absicht, die er hiermit verfolgt. Zurück in 1. Petrus 2, Vers 5b, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen oder wohlgefällig durch Christus. Und das ist der dritte und letzte Punkt, ausersehen oder beabsichtigt letztlich zu wohlgefälligen Opfern durch Christus. Als lebendige Steine, als Priester dienen wir nicht unserem Selbstzweck. Dieser Vers zeigt dir eine deutliche Absicht auf, die auf Gott ausgerichtet ist, die ihm wohlgefällt. Und das ist nicht, wenn du für deinen eigenen, was auch immer, dienst. Ja, wir haben das in Titus gelesen, sie dienen für sich selbst, um Gewinn zu scheffeln. Du als Kind Gottes bist ausersehen, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Und auch da denken wir oft an Pflicht. Ja, wenn ich Opfer bringe, dann muss ich ja was opfern. Das ist so, ist nichts Schönes. Aber es ist ein Privileg, etwas Gott Wohlgefälliges zu tun. Es ist toll, wenn ihm etwas gefällt. Wenn er, wie über Jesus sagt, ich habe Wohlgefallen an dir. Es gefällt mir, was du tust. Das ist doch ein Vorrecht. Dass wir von der Seite sehen dürfen, wir dürfen ihm etwas opfern, dem Gott, dem alles gehört. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Er kräftigt uns. Wir haben kein Eigentum in dieser Welt, sondern wir besitzen das, was er uns anvertraut hat. Ja? Zeit, Kraft und Geld. Alles von ihm. Und das dürfen wir ihm opfern. Und ich finde es sehr interessant, wie der Ausleger Richard Lenski einen roten Faden dann von der alttestamentlichen Priesterschaft zur neutestamentlichen Priesterschaft zieht und zeigt, was wir eigentlich noch für Opfer bringen sollen. Er sagt, die Hauptaufgabe der alttestamentlichen Priester war die Darbringung von Tieropfern, die alle auf das zukünftige Opfer Christi hinwiesen. Sie sind jetzt nicht mehr nötig, da Christus sein für alle ausreichendes Opfer ein für allemal dargebracht hat. Für Gottes heilige Priesterschaft heute bleiben nur noch Lob und Dankopfer übrig. Nachdem alle Schätze der Gnade Gottes durch Christus über uns ausgegossen wurden, deshalb schreibt Petrus an seine Leser, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Christus. geistliche Opfer passt zu geistliches Haus, sagt er. Die Wiederholung betont die Tatsache, dass alles in der Beziehung der Leser zu Gott durch Christus geistlich ist. Also das heißt, wir haben keinen Tempel mehr, wir haben keine Tieropfer mehr, sondern wir bauen ein geistlich, oder wir werden erbaut zu einem geistlichen Haus, und die Opfer sind geistlicher Natur. Ja, wir räuchern nichts mehr. Okay, das meint er damit nicht, dass wir nur geistlich irgendwas tun. Nein, das meint er nicht. Was ist denn das Wichtige an einem Opfertier gewesen? An einem Opfertier für Gott? Das Wichtigste war, dass es makellos war. Dass es rein war. Dass es ohne Fehler war. Die Opfer der Christen, die Opfer derjenigen, von denen Petrus eben hier schreibt, sollen ebenso sein. Dass sie im Einklang damit stehen, was Gott und sein Wort sagt. Deswegen schauen wir uns gleich noch die Opfer an, die die Schrift noch so kennt für uns. Und diese Opfer sollen aus einer reinen Motivation geschehen. Ja, wir können uns auch opfern, damit wir von anderen gesehen werden. Guck mal, ich brauche jetzt hier meine Zeit für dich und die anderen sollen staunen über mich. Kann man tun. Aber das ist nicht Gott wohlgefällig. Deswegen, was ist deine Motivation, dass du Zeit, Geld, Kraft opferst? Und damit möchte ich 7 Arten von geistlichen Opfern anschauen. Und auch hier zum Artikel von John MacArthur habe ich die Überschriften entnommen. Und wir werden diese Stellen lesen. Ja, das Erste, was wir finden, ist, die eigene Körperkraft Gott darbringen. Schlagt auf Römer 12, die Verse 1 und 2. Römer 12, Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht leichtförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. In Vers 1 haben wir gelesen, eure Leiber darzustellen, ja, unseren Körper darzustellen, hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Da, wo wir unsere menschlichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, da, wo wir unsere Hände und Füße gebrauchen lassen, dass wir ihm das geben und sagen, gebrauche du es, was auch immer deine Aufgabe sein mag, was auch immer deine Gaben sind, die du bekommen hast. Gebe dich für den Herrn hin in jedem Bereich deines Lebens, inklusive deiner körperlichen Kraft und das, was du zur Verfügung stellen kannst. Daran hat Gott gefallen. Das ist das Erste, dieses Opfer, was wir bringen können. Das Zweite finden wir in Hebräer 13. Gott loben. Ja, der Lenski sagt ja, Gott Dank und Lob darbringen. Und wir führen noch einige weitere auf. Hebräer 13, Vers 16, Vers 15, Entschuldigung. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Aus Dankbarkeit seinen Namen erheben, groß machen. Das ist nicht nur Lieder singen, sondern durch unserem Reden Gott zu loben, auch vor den Menschen. Ja, wie es der Psalmschreiber immer wieder schreibt, ich will loben vor allen Menschen deinen großen Namen, dass wir Gott groß machen, ihn erheben, ihn loben, ihn verkündigen, dass wir all unser Lob an ihn verschwenden, dass es so viel wird, dass Christus eigentlich ja unseren Mund füllt. Da soll es hingehen und das ist etwas, was wir immer wieder neu durchdenken müssen. Jeden Bereich Christus in unser Leben reinlassen, von ihm bestimmen lassen und unsere Worte von ihm bestimmen lassen. Zu ihm, dass wir Gott loben. Daran hat Gott gefallen. Hebräer 13, Vers 16. Da finden wir auch noch 2 Dinge, einen Vers weiter. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Das Erste ist zunächst Gutes tun. Jedes gute Werk. Nicht ein Werk, um gerettet zu werden, sondern das Werk eines Gläubigen. Was wir tun aus Liebe, Freude zu ihm. Sei es eine liebevolle, praktische Tat, das Hören einer Predigt, Sprechen eines guten Wortes, das Aufhelfen eines Bruders, einer Schwester, was auch immer. Ein geistliches Opfer. Ein geistliches Opfer ist es, was Gott verherrlicht, wenn wir Gutes tun. Darum opfere Zeit, Geld, Kraft, tue Gutes damit, was dir anvertraut worden ist. Daran hat Gott gefallen. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist eben mit anderen Teilen, das ist nochmal eine besondere Form davon. Ja, mit anderen Teilen ist auch etwas Gutes zu tun. Das heißt letztlich auch, materiellen Besitz zu teilen, für Gott zu opfern. Anteil haben lassen an unserem Auto, das wir jemanden mitnehmen. Jemanden in Not geratenen aufhelfen. Vielleicht sogar auch finanziell. Dass wir teilen, dass wir helfen in Not. Ja? Und die Bibel sagt, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Das ist eine sehr krasse Aussage. Wenn wir der folgen, wenn wir dem vertrauen, weil Gott sagt, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Geben wir viel, nicht mit der Absicht, dass wir viel zurückbekommen, sondern weil es Gott gefällt. Was wir noch sehen, und dazu schlagen wir Römer 15 nochmal auf, Menschen zu Christus führen. Paulus beschreibt seinen Dienst genau so. Wir hatten das vor kurzem noch im Hauskreis uns angeschaut aus Römer 15, in Römer 15. Paulus, das die Menschen, die er darbringt, als ein Opfer sieht vor Gott. Römer 15, Vers 16. Paulus, ein Diener Christi Jesu, zu sein für die Nationen, der priesterlich, auch hier wieder das Wort, am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. So eine typische Paulus-Formulierung, vielleicht etwas schwierig, aber die Nationen selbst, also die Heiden selbst, sind Paulus Opfergabe. Das heißt, es ist die Darbringung vieler Heiden durch Paulus, die durch seinen Dienst das Evangelium hören und die er vor Gott bringt und sagt, hier, sie haben dein Evangelium gehört, dass sie sich bekehren können. Wie ein Priester führt Paulus die Heiden vor Gott und übergibt sie ihm als Opfer seines Dienstes. Dafür hat er geopfert. Und das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Darum vergiss deinen Auftrag nicht, für das Evangelium Menschen zu Christus zu führen. Bekehren können wir nicht, aber sie zu Christus führen. Ich weiß nicht, wo du Gespräche hast, wo du Möglichkeiten hast, wo du was weitergeben kannst, wo du offene Türen hast. Nutze sie. Die eigenen Wünsche zugunsten anderer aufopfern. Epheser 5, Vers 2. Lass uns das lesen. Dort lesen wir etwas von dieser Opfergabe. Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, ihm wohl gefällig. Was ist der Aufruf hier? Wandelt in Liebe. Und wie sollen wir das tun? Eben wie Christus, der sich geopfert hat. Also, dass wir so wie Christus zurückstecken zugunsten anderer, dass wir den Nächsten lieben, dass wir unsere Geschwister lieben, dass wir uns aufopfern in Liebe füreinander. Daran hat Gott gefallen. Das hat ihm bei Christus gefallen. Und deswegen, damit verknüpft, sagt er, wandelt in Liebe, so wie Christus. Das ist ein rechtes Opfer, was Gott gefällt. Und nicht zuletzt, und das dürfen wir nicht vergessen, das Gebet wird auch als Opfer beschrieben. Und dazu gehen wir in die Offenbarung in Kapitel 8, Vers 3. Und dann begeben wir uns schon auf die Zielgerade. Das ist sehr interessant, was hier geschrieben steht. Was eigentlich jetzt passiert und was da aufgegriffen wird. In Offenbarung 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass, also Kontext Opfer. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Die Gebete aller Heiligen sollen auf den Altar gegeben werden und als Opfer dienen. Gebete sind Opfer, die wir bringen, die Gott wohlgefallen. Ja, meint man vielleicht erst gar nicht, aber ja, auch das kostet Zeit. Und wenn man dem Volk, was Martin Luther gesagt hat, Arbeit, 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 ich habe so viel Arbeit, ich muss umso mehr morgens im Gebet verbringen. Ja, es ist Zeit zu opfern, was Gott wohlgefällt. Ich denke, wir verstehen das und ich wollte uns einfach nur mal mitnehmen in diese Aspekte des Neuen Testaments, wo wir von diesen Opfern lesen. Was unsere geistlichen Opfer sind, was sie sein können. Und zum Gebet noch abschließend ein Zitat von Johannes Chrysostomus, Kirchenvater im 4. und 5. Jahrhundert. Der hat Folgendes über das Gebet gesagt, was uns nochmal vielleicht die Augen öffnet, Ansporn ist. Er sagt, die Macht des Gebetes hat die Kraft des Feuers besiegt. Sie hat Löwen im Zaum gehalten, Aufruhr zum Schweigen gebracht, Kriege beendet, die Naturelemente besänftigt, Dämonen ausgetrieben, die Ketten des Todes gesprengt, die Tore des Himmels geöffnet, Krankheiten geheilt, Betrüger abgewehrt, Städte vor der Zerstörung gerettet und im Lauf der Sonne und dem Donner Einhalt geboten. Das Gebet ist eine gegen alles wirksame Rüstung, ein unverminderter Schatz, eine unerschöpfliche Goldmine, ein wolkenloser, unerschütterlicher Himmel. Es ist die Wurzel, die Quelle und die Mutter von tausendfachem Segen. So hat er es beschrieben, das Opfer des Gebetes. Und das sind alles Geschichten, die wir vor allem auch im Alten Testament finden, wo das Gebet gebetet wurde und Gott Dinge getan hat. Opfere dich auf im Gebet. Daran hat Gott wohlgefallen. Und wir sehen, was damit verbunden ist. Ja, es ist vielleicht manchmal so wie eine Pflicht, dass man Dinge tut, von denen, die wir auch gelesen haben. Aber es sind Vorrechte, dass wir einander dienen dürfen, dass wir mit Gott reden dürfen, beten dürfen. Dass wir den Zugang zu ihm haben und dass wir dem Alleinigen Opfer bringen dürfen. Und ich hoffe, dass ihr heute ein Stück weit mehr ergriffen davon gewesen seid. Dass ihr sagt, ja, ich will das eigentlich mal völlig von der anderen Seite betrachten. Wenn ich es nur als Pflicht betrachte, was ich hier als Gläubiger tue, dann zieht mich das vielleicht runter. Aber Vorrecht. Vorrechte, die uns einen direkten Draht zu Christus geben. Ein Vorrecht, dass wir im Dienst, im Reich Gottes mit Christus an der Seite leben dürfen. Und dass wir ausersehen zu Gott wohlgefallenen Opfern durch Christus sein dürfen. Das ist doch eine andere Perspektive. Und ich hoffe, dass wir davon ermuntert werden. Ja, nicht die Firma zählt, sondern diese persönliche, diese innige Beziehung zu Christus. Sieh es nicht als Pflicht, sondern als Vorrecht an. Sieh es nicht als Pflicht, sondern als Vorrecht an. Ja, dass du Schätze heben darfst. Dass du eintreten darfst. Verreckt vor Gott, vor seinen Thron der Gnade. Dass Gott dieses Wachstum des Baus schenkt, dass er die weltweite Gemeinde wachsen lässt, ausgedrückt auch in der Ortsgemeinde und an dem Bau, an dem du beteiligt sein darfst. Das ist ein Vorrecht. Und auch wenn irgendwie Firmen und Unternehmen jetzt gerade auch den Bach runtergehen, Gottes Gemeinde bleibt bestehen. Da wirst du immer einen Dienstplatz haben können. Ja, und auch die Opfer. Sieh sie nicht als Pflichterfüllung, sondern als ein Vorrecht an. Etwas, was du für deinen Herrn tun kannst, der dich teuer erkauft hat. Amen.